Herzlich willkommen zu Trendstark, Aktien, Börse und Megatrends. Ich bin Yannick und heute sprechen wir über ein Thema, das polarisiert, und zwar Investitionen in Rüstungsaktien. Ja, gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen mit Blick auf die Lage im Iran und Israel stehen solche Unternehmen natürlich im Fokus. Und gleichzeitig stellen sich viele die berechtigte Frage, ist es ethisch überhaupt vertretbar, in Rüstung zu investieren? Für mich ist es an der Stelle einmal wichtig zu sagen, wir wollen das Thema nicht schönreden, sondern ein nüchternes Verständnis von Sicherheitsinfrastruktur, Schutztechnologien und den Einfluss von diesen ganzen Themen auf die Börse erlangen. Und darüber sprechen wir heute offen, mit Fakten, mit Perspektive und natürlich mit dir, Stefan. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Yannick und hallo liebe Zuschauer und Zuhörer.
Stefan, lass uns direkt starten. Wie stehst du denn grundsätzlich zur Frage, ob man in Rüstungsunternehmen investieren sollte und kann man das als Anleger ethisch vertreten?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Auch mir wäre es natürlich das Allerliebste, wenn es überhaupt keine Kriege mehr auf der Welt gäbe, wenn die ganze Welt friedlich miteinander leben könnte und es keine Aggressionen und nichts mehr gäbe. Aber die Realität sieht natürlich anders aus. Es gibt eben Staaten, die gerade in der letzten Zeit, die verstärkt jetzt wieder aufrüsten, die verstärkt auch Kriege beginnen, was ja lange Zeit unvorstellbar war. Russland, aber auch sogenannte Schurkenstaaten wie Nordkorea beispielsweise, die aufrüsten. Und letztendlich ist es ja nicht die Alternative, gegen solche Aggressoren wehrlos zu bleiben. Ich meine, wir müssen ja, und das Verständnis hat sich, glaube ich, auch in weiten Teilen der Bevölkerung so durchgesetzt, wir müssen auch selber mehr für die Verteidigung tun. Wir müssen aufrüsten, ganz einfach, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten und verteidigungsbereit zu sein. Und ich denke, die börsennotierten Verteidigungs- bzw. Rüstungsunternehmen, die wir hier in der westlichen Welt haben, die sind einfach unser Bollwerk für mehr Sicherheit, unser Bollwerk gegen aggressive Staaten. Und ich denke, ja, es ist auch ethisch vertretbar, in solche Unternehmen, die eben auch unseren Schutz gewährleisten, zu investieren. Wenn jetzt jemand sagt, er will nicht in ein Unternehmen investieren, das Menschen das Produkte herstellt, die Menschen töten, dann kann er ja zum Beispiel auch sich Verteidigungsunternehmen heraussuchen, die zum Beispiel sich nur auf die Abwehr fokussieren und Raketenabwehrsysteme machen. Da werden dann keine Menschen dadurch getötet, dadurch werden Menschen vor allem geschützt und das ist natürlich enorm wichtig.
Lass uns doch gerne mal konkret auf ein paar Unternehmen eingehen. Wie unterscheiden sich denn so klassische Waffenhersteller von Unternehmen, die jetzt eher solche Schutzsysteme oder Cybersicherheit herstellen?
Ja, also da gibt es ja eine ganz breite Palette und jedes Unternehmen hat natürlich sein eigenes Portfolio, seinen technologischen Schwerpunkt, seine Einsatzbereiche. Wie du gesagt hast, gehen wir doch mal ein paar Unternehmen durch. Rheinmetall dürfte sicherlich in Deutschland das bekannteste Unternehmen sein. Typischerweise ein klassischer Panzerhersteller, aber mittlerweile auch ein Technologieunternehmen, das eben sehr viel in Sachen Technologie und Robotik macht. Dann, wenn wir mal in Europa bleiben, gibt es noch Leonardo beispielsweise in Italien oder BAE in England, die auch Vergleichbares machen wie Rheinmetall. Schauen wir mal über den Teich, dann sind die bekanntesten sicherlich Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX, die dann eben auch beispielsweise in den Bereichen von militärischen Flugzeugen tätig sind, aber auch in Raumfahrt, Lenkwaffen, Drohnen, also da ein ganz breites Produktportfolio haben. Das ist eben jetzt so alles der Bereich der typischen, ja, Waffenhersteller, wie du sie genannt hast. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die, die so ein bisschen mehr technologieorientiert sind. Und da würde ich durchaus auch eine Palantir nennen. Das ist ja ein reines Datenanalyseunternehmen, das aber eben sehr viel Geschäft mit dem US-Verteidigungsministerium oder auch mit anderen staatlichen Stellen, nicht nur in den USA, sondern auch beispielsweise ja, in Deutschland oder in anderen Ländern macht. Und ich würde Palantir schon als ein Verteidigungsunternehmen sehen, weil es eben im Moment zumindest noch sein Hauptgeschäft in diesem Bereich macht. Das ist ja dann aber eben ein reines Technologieunternehmen. Auch Thales aus Frankreich könnte man sicherlich noch in dem Atemzug nennen, die eben auch sehr viel mit Sensorik, mit Cybersicherheit zu tun haben und jetzt nicht so viel mit klassischen Waffensystemen wie Panzern.
Ja, schauen wir uns doch mal den aktuellen geopolitischen Konflikt an zwischen dem Iran und Israel, der sich ja jetzt auch ein bisschen auszuweiten scheint. Wie wirkt sich das denn auf die Branche aus und auch generell auf den Aktienmarkt bisher?
Ja, also die Branche macht immer so einen kleinen Sprung nach oben, wenn so ein Konflikt neu entsteht oder eskaliert. Und insofern sind Rüstungsaktien schon auch so ein bisschen eine Depotabsicherung gegen diese geopolitischen Konflikte. Denn der breite Aktienmarkt verhält sich meistens gegenteilig. Der geht meistens mal zumindest kurzfristig nach unten, wenn eben wieder mal ein militärischer Konflikt neu entsteht oder eskaliert. Und die Rüstungsunternehmen können da eben ein Gegengewicht bilden und gleichzeitig dann zumindest ein Stück nach oben gehen, während die anderen Unternehmen abgeben. Jetzt muss man aber auch sagen, es hängt immer so ein bisschen von der Größe des Konflikts ab, ob das jetzt überhaupt eine große langfristige Auswirkung auf den Aktienmarkt hat. Schauen wir den Ukraine-Krieg an. Eindeutig ja, da hat sich ein fast einjähriger Bärenmarkt gebildet, weil das eben weltweit auch die Rohstoffversorgung, die Inflation und alles durcheinander gebracht hat. Bei dem Konflikt zwischen Israel und Iran würde ich es jetzt so sehen, wenn der nicht weiter eskaliert und daraus kein Flächenbrand in den arabischen Staaten und keine Unterbrechung der Ölversorgung, das ist ja auch immer gerade in der Golfregion ein wichtiges Thema, also wenn da keine Unterbrechung der Ölversorgung entsteht, dann glaube ich, dass der jetzt auf die Aktienmärkte keinen allzu großen Einfluss haben wird. Und in solchen Konflikten kann sich ja ständig was ändern. Also wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch, 18.06. gegen Mittag auf. Und Stand jetzt würde ich sagen, wenn es so bleibt, wie es ist, dann würde ich da jetzt keine größeren Auswirkungen auf den Aktienmarkt mehr erwarten. Aber das kann sich eben täglich ändern, wenn jetzt die USA mit eingreifen oder andere Golfstaaten mit reingezogen werden oder die Straße von Hormuz blockiert wird, eine der wichtigsten Schiffsverbindungen für Öltanker, dann kann sich das natürlich auch schnell ändern und dann kann es auch zu einem kleinen Crash kommen an den Aktienmärkten.
In Israel spielt der Iron Dome ja immer eine große Rolle, da wird viel drüber berichtet. Magst du das einmal erklären, was es ist und warum das zum Schutz der Zivilbevölkerung auch beiträgt und welche Unternehmen auch dahinter stecken?
Ja genau, der Iron Dome ist eben ein großes Raketenabwehrsystem mit verschiedenen Ebenen, die ineinander greifen, um eben möglichst viele Raketen abfangen zu können, mit denen Israel angegriffen wird. Der Hauptauftragnehmer des Iron Domes ist nicht börsennotiert, da können wir nicht investieren, aber wir können beispielsweise in Zulieferer investieren, die Komponenten für den Iron Dome liefern. Und da habe ich auch einen Tipp, den Namen kennt wahrscheinlich nicht jeder Anleger, das ist das Unternehmen Elbit Systems, ist ein israelisches Unternehmen, das eben auch im Bereich Sensorik, Gefechtssysteme, Kommunikation eben wichtige Komponenten zuliefert, damit dieser Iron Dome eben auch richtig funktioniert und so viele Raketen wie möglich abfangen kann.
Jetzt springen wir nochmal einmal den Kontinent. Wie sieht es denn in den USA aus? Gibt es da Unternehmen, die jetzt unter Trump besonders im Fokus stehen, zum Beispiel durch höhere Budgets oder generell politische Nähe? Ist ja immer sehr getrieben dort.
Ja, also ich denke, da werden viele Rüstungsunternehmen profitieren und Trump hat ja in Anlehnung an den Iron Dome auch für die USA einen Golden Dome angekündigt. Trump liegt ja die Farbe Gold, bei ihm muss immer alles in Gold sein und das Raketenabwehrsystem für die USA soll der Golden Dome werden. Eines der ehrgeizigsten und größten Verteidigungsprojekte aller Zeiten, würde ich sagen. Und wenn das so umgesetzt wird, dann gibt das natürlich den beteiligten Unternehmen auch nochmal ordentlich Rückenwind. Und da werden eben als Hauptprofiteure in dem Zusammenhang beispielsweise Lockheed Martin genannt oder RTX oder L3 Harris, ein Unternehmen, das etwas kleiner ist und wo der Hebel dann vielleicht auch etwas größer sein dürfte, wenn solche Großaufträge für den Golden Dome dann eben dazukommen.
Jetzt springen wir noch mal einmal zu uns nach Europa. Wie siehst du dort die Entwicklung und welche Veränderungen erwartest du jetzt durch die neue Regierung in Deutschland?
Ja, also es hat sich ja bei uns jetzt schon viel getan durch den Regierungswechsel. Wir haben kurz vor Auflösung des alten Bundestages ja noch das Sondervermögen für die Bundeswehr bekommen, das ja auch in der Höhe nicht begrenzt ist. Das heißt also, Verteidigungsausgaben werden nur noch teilweise auf die Schuldenbremse angerechnet. Alles, was darüber hinausgeht, wird nicht mehr angerechnet. Das heißt, es gibt da eigentlich keine Grenze mehr nach oben. Und ich denke, alle sind sich einig, vom Verteidigungsminister bis zum Bundeskanzler, dass sich da jetzt wirklich was tun muss bei der Bundeswehr. Und Friedrich Merz hat ja sogar gesagt, er möchte, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee Europas sind. Davon sind wir weit entfernt. Und da müssen natürlich enorme Investitionen getätigt werden, von denen natürlich ein Großteil auch den deutschen Rüstungsunternehmen dann zugutekommen wird. Rheinmetall hatte ich in dem Zusammenhang schon genannt, ist sicherlich der Hauptprofiteur in dem Bereich, aber es gibt ja auch kleinere deutsche Rüstungsunternehmen wie beispielsweise Hensoldt, die viel im Bereich Sensorik und Radar machen, oder Renk im Bereich Antriebssysteme. Also ich denke, diese Aktien sind alle schon sehr weit gelaufen und man sollte natürlich jetzt nicht unbedingt in der Phase einsteigen, wo sie völlig überhitzt sind, weil sie gerade so einen richtigen Schub hinter sich haben. Aber bei Rücksetzern solcher Aktien ist es sicherlich noch nicht zu spät, in deutsche Verteidigungsunternehmen zu investieren. Ich denke, die können immer noch einen wichtigen Bestandteil im Depot bilden und ich halte es auch für sinnvoll, wie gesagt, im richtigen charttechnischen Moment dann auch zuzugreifen und sich solche Unternehmen immer noch ins Depot zu holen.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich habe noch eine Abschlussfrage, und zwar, was rätst du Anlegern, die einerseits ethisch investieren wollen, aber andererseits auch die Realität der von dir genannten geopolitischen Risiken nicht ignorieren können?
Ja, ich hatte es ja in der ersten Antwort schon so ein bisschen angedeutet. Wenn man jetzt nicht unbedingt in Waffensysteme investieren will, dann kann man ja in Verteidigungssysteme investieren, in Hersteller, die entweder überwiegend eben im Verteidigungsbereich tätig sind oder sogar ausschließlich. Ich habe da auch noch einen kleinen Geheimtipp. Das ist aber wirklich eine ganz kleine Aktie. Da sollte man jetzt wirklich nicht viel investieren. Und zwar ist es das australische Unternehmen Drone Shield. Die machen ausschließlich Drohnenabwehr. Das sind so Systeme, die dann solche Störwellen senden, damit die Drohnen ihre Orientierung verlieren und abstürzen. Also das ist sicherlich ein Verteidigungsunternehmen, in das jeder investieren kann mit gutem Gewissen. Denn was gibt es Besseres, als wenn viele dieser tödlichen Drohnen abgewehrt werden können? Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch noch viele andere. Da muss sich natürlich jeder dann auch ein bisschen selbst damit befassen. Aber das gilt ja immer hier im Podcast. Nicht blind irgendwas kaufen, was wir hier nennen, sondern selber analysieren, selber schauen, wie es zum Depot passt, wie es zum Portfolio passt und wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Denn konkrete Anlageempfehlungen können und dürfen wir hier im öffentlichen Podcast natürlich nicht geben.
Ja, wichtiger Hinweis. Ich danke dir, Stefan, für die ehrliche und sachliche Einordnung.
Gerne.
Und falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns wie immer darüber freuen, wenn ihr uns abonniert oder auch ehrliches Feedback gebt oder einen Daumen hoch bei YouTube. Und ich freue mich auf die nächste Woche, Stefan.
Ich freue mich auch. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.